Der Titel heißt zwar, wie Kinder und Jugendliche mit Notfällen umgehen. Ich werde mich aber jetzt nicht nur auf Notfälle, sondern auch auf andere Ereignisse beziehen. Schauen wir es mal am Anfang gleich an, wenn ich das schaffe. Ein Notfall, wenn wir jetzt das Thema Notfall nehmen, dann bezieht sich Notfall meistens auf plötzliche Ereignisse, die unvorhergesehen eintreten, die bedrohlich sind und die das Gefühl der Hilflosigkeit bei den Kindern und Jugendlichen auslösen. Ich möchte heute auf traumatische Ereignisse eingehen, auf chronisch traumatische Ereignisse und auf Trauer, auf die drei Bereiche vor allem. Trauma ist definiert als Ereignis, das hat was zu tun mit Tod oder körperlicher Verletzung von einem selber oder von anderen. Dabei werden immer das kindliche Welt- und Selbstverständnis beeinträchtigt. Ich werde dann gleich näher darauf eingehen, was das bedeutet. Ich werde auch reden über chronisches und Bindungstrauma. Sehr häufig erleben Kinder ja Gewalt, Vernachlässigung, Trauma nicht nur einmal, sondern öfter oder chronisch, längere Zeit hindurch. Das kann jetzt ein Kriegstrauma sein, aber es kann auch Traumatisierung durch Vernachlässigung oder durch sexuellen Missbrauch sein. Sehr häufig wird diese Gewalt oder Vernachlässigung durch Bindungsfiguren zugefügt und ist dann besonders schädlich. Wenn man den ersten und den zweiten Ereignistyp versucht gegenüberzustellen, dann wissen wir, dass beim ersten Typ Kinder unter Umständen wichtige Fähigkeiten schon entwickelt haben, die ihnen helfen, dann mit dem Ereignis umzugehen, während beim zweiten Typ Kinder oft wichtige Fähigkeiten gar nicht erst entwickeln können, die sie brauchen, um mit schwierigen Situationen umzugehen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, in andere Vertrauen zu haben oder Selbstvertrauen zu haben oder Emotionen zu regulieren. Das heißt, der zweite Fall ist auf jeden Fall der schwieriger im Umgang. Hoppala, das ist dieses Kontra. Wenn man sich Trauma also nochmal anschaut, so zum Ausgangspunkt, ist Trauma immer definiert als ein Ereignis, wo sich das Kind, der Jugendliche bedroht fühlt und gleichzeitig nichts tun kann. Das heißt, es ist gekennzeichnet durch diese beiden Bereiche. Nicht nur das Ereignis an sich ist noch nicht das Trauma, sondern das Ereignis und die gleichzeitige Hilflosigkeit. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel Personen nehmen, die im Krankenhaus arbeiten oder in irgendeinem Bereich, wo es häufig um Tod und Sterben geht, dann sind diese Personen ja nicht ununterbrochen traumatisiert, bloß weil sie dem Ereignis ausgesetzt sind. Sie sind erst dann traumatisiert, wenn sie in der Situation gleichzeitig sich hilflos fühlen. Und hilflos fühlen tue ich mich dann, wenn meine Bewältigungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen oder wenn die Bedrohung ein gewisses Ausmaß überschreitet, sodass jeder in der Situation traumatisiert wäre, wie zum Beispiel, wenn man es mit eigenen Angehörigen zu tun hat oder so. Bei Kindern ist es ähnlich. Sie können auf der einen Seite die Lebensbedrohung und Existenzbedrohung unter Umständen nicht so wahrnehmen wie Erwachsene, das kann unterschiedlich sein. Zum anderen können sie in ihren Bewältigungsmöglichkeiten unter Umständen gar nicht so eingeschränkt sein, weil erwachsene Bezugspersonen da sind, die sie schützen. Das heißt, Kinder können auf beiden Seiten geschützt sein. Auf der einen Seite auf der Wahrnehmungsseite. Kleinere Kinder wird immer wieder gesagt, in manchen Untersuchungen hat man früher zum Beispiel gemeint, kleine Kinder können gar nicht so traumatisiert werden, weil die erleben die Bedrohung gar nicht so, wenn die erwachsene Bezugsperson das sogenannte erwachsene Schutzschild aufrechterhält. Das heißt, wenn die erwachsene Bezugsperson nicht panisch reagiert, ist das Kind geschützt. Leider funktioniert das natürlich nicht, vor allem in den Situationen nicht, wo die erwachsene Bezugsperson dann unter Umständen selber verletzt wird oder selber bedroht ist, funktioniert das mit dem erwachsenen Schutzschild nicht. Das heißt, bis zum gewissen Grad stimmt es, wie die erwachsene Person in der Situation reagiert, beeinflusst das Kind natürlich, aber es stimmt nicht zu 100%. Also ein nettes Filmbeispiel, das es ein bisschen auf den Punkt bringt, wie erwachsene Kinder da schützen können, das aber nicht sehr realistisch ist, aber trotzdem das gut auf den Punkt bringt, ist dieser Film Das Leben ist schön, hat ja niemand gesehen. Das ist dieser Film, wo der Vater mit dem Kind im KZ ist und dem Kind die ganze Zeit hindurch vorspielt, das alles wäre nur ein Spiel. Und dadurch das Kind praktisch vor dem Trauma schützt, weil das Kind die Lebensbedrohung nicht als solche wahrnimmt. Das funktioniert natürlich in der Realsituation blöderweise nicht, aber als Filmbeispiel ist es sehr eindrücklich. Gut, ich werde es immer in die falsche Richtung tun, aber Wesentlich ist jetzt, dass durch solche Situationen, wo Kinder also die Bedrohung erleben und gleichzeitig nichts tun können oder erleben, dass ihre Eltern oder Bezugspersonen sie nicht schützen können, diese Situationen zerstören oder stören unser Welt- und Selbstbild. Was heißt das jetzt? Prinzipiell entwickelt ein Kind, wenn es in einer halbwegs gesicherten Umgebung aufwächst, wir sprechen also jetzt nicht vom chronischen Trauma, entwickelt eine Vorstellung, dass die Welt im Grunde ein sicherer Ort ist. Das ist die Gutartigkeit der Welt. Das denkt, andere Menschen sind prinzipiell vertrauenswürdig. Es ist jetzt nicht jeder so, dass man ihm gleich zugehen würde, aber es ist prinzipiell die Umgebung relativ vertrauenswürdig und wir fühlen uns in unserer Welt halbwegs sicher. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, die Welt funktioniert nach gewissen Regeln. Man kann verstehen, was um einen herum passiert. Und drittens, man hat das Gefühl als Kind, wenn man in einer sicheren Umgebung aufwächst, hat man das Gefühl, man kann selber was bewirken, man kann selber was kontrollieren und man ist ein liebenswerter Mensch. Diese drei Grundannahmen entwickeln Kinder in einer guten Umgebung. Wenn sie jetzt in einer schlechten Umgebung aufwachsen, wenn sie traumatisiert werden, chronisch, durch Bindungsfiguren, dann können sie diese drei Grundannahmen gar nicht erst aufbauen. Dann erleben sie den Welt vielleicht nicht als sicheren Ort. Dann erleben sie die Welt nicht als irgendwie geordnet, wo man was verstehen kann, was passiert. Dann erleben sie vielleicht sich selber nicht als jemanden, der irgendwas bewirken kann. Oder sie erleben die Welt als einen Ort, der nur in ganz kleinen Teilbereichen sicher ist, als ein Ort, wo die Sinnhaftigkeit oder die Regelhaftigkeit, nachdem es zugeht, so ist, dass immer der Stärkere gewinnt und dass Gewalt ein probates Mittel ist, um sich durchzusetzen. Und sie erleben sich selber als nicht unter Kontrolle, aber unter Umständen erleben sie es, dass man vielleicht, wenn man dann einmal erwachsen ist, selber Gewalt ausüben kann und dann hat man alles wieder unter Kontrolle. Das heißt, sie entwickeln ein bestimmtes Weltbild, das in eine ganz bestimmte Richtung geht. Wenn also dramatische Ereignisse diese Grundannahmen stören, und das tun sie immer, ist es so, dass es zunächst einmal dazu führt, dass sich das Kind sehr verwundbar fühlt. Und während es sich so verwundbar fühlt, braucht es im Grunde erwachsene Bezugspersonen, die ihm helfen, seine Grundannahmen wieder neu aufzubauen. Nicht in der alten Form, das funktioniert nicht. Wir können nimmer, nach einem Trauma können wir nie zurück zu dem, was vorher war. Wir können immer nur zu einem neuen Zustand zurück. Das heißt, wir müssen neue Grundannahmen finden, die halbwegs mit dem übereinstimmen, was wir erlebt haben. Gut. Die Symptome, die Kinder dann haben oder Reaktionen nach solchen Ereignissen sind zum einen dieselben wie bei Erwachsenen. Nach solchen Ereignissen erleben wir immer wieder, dass das Trauma zwar vorbei ist, aber gleichzeitig kommt es immer wieder in der Erinnerung, ohne dass wir es kontrollieren können. Und es kommt in Form von Wahrnehmungen, es kommt in Form von Bildern, Gerüchen, Geräuschen. Ausgelöst werden diese Bilder, Gerüche, Geräusche meistens durch sogenannte Trigger, das heißt durch bestimmte Dinge, die im traumatischen Ereignis vorhanden waren und die uns an das traumatische Ereignis erinnern. Das können jetzt bestimmte Geräusche sein, zum Beispiel Bremsen quietschen oder einfach viele Leute zum Beispiel oder ein bestimmter Geruch. Wir haben zum Beispiel ein Kind, der ist 8 Jahre, hat einen Autounfall erlebt und bei dem Autounfall hat es gebrannt. Er hat brennendes Fleisch gerochen und für dieses Kind wird ein Trigger Cornflakes. Kommt keiner drauf, dass Cornflakes riecht wie das verbrannte Fleisch am Ort. Für das Kind ist das der Auslöser. Das heißt, es reagiert danach scheinbar unverständlich für die Umwelt, weil es immer gern Cornflakes gegessen hat in der Früh und jetzt verweigert es Cornflakes und keiner versteht es. Das ist etwas, was erwachsene Bezugspersonen als erstes mal wissen müssen. Das Kind wird auf bestimmte Dinge jetzt heftig reagieren und wir wissen bei manchen Dingen warum und bei anderen Dingen können wir es schwer nachvollziehen, müssen aber wissen, es ist ganz günstig, dass wir wissen, wo es herkommt. Wir haben zum Beispiel ein 8 Monate altes Kind, das hat einen Autounfall erlebt. Da erscheint es schon relativ logisch, dass das Kind danach nicht mehr will, dass man es in den Autositz reinschnallt. Es erscheint auch noch relativ logisch, dass das Kind danach relativ heftig reagiert, wenn es auf dem Hochstuhl sitzen muss beim Essen. Das mag es auch überhaupt nicht. Vermeidung heißt, das Kind vermeidet jetzt alles, was es ans Trauma erinnert und versucht alles zu vermeiden, reagiert also relativ heftig unter Umständen auf Dinge, die ihm Angst machen. Umgang mit Vermeidung, zum einen sagen wir, nachgeben, Zum anderen aber muss sich das Kind auch wieder an bestimmte Dinge gewöhnen, denen es ja nicht ausstellen kann. Das kann jetzt nicht sein Leben lang nicht mehr in ein Auto einsteigen, weil es einen Autounfall erlebt hat. Das heißt, wir müssen zum einen auf das Kind eingehen als Bezugspersonen, zum anderen müssen wir schauen, dass wir das Kind langsam wieder hinführen und ihm langsam die Möglichkeit geben, wieder die Angst zu verlieren vor solchen Dingen. Übererregtheit ist der dritte Bereich, der als Reaktion sehr häufig ist. Das heißt, die Kinder haben Schlafprobleme, die Kinder können sich nicht konzentrieren, die Kinder sind schreckhaft, die Kinder sind aggressiver vielleicht auch. Zusätzlich bei Kindern Regression, sie fallen zurück auf frühere Verhaltensweisen, sie tun jetzt wieder Daumen lutschen, Betten essen, was auch immer, sie schlafen wieder bei der Mama im Bett, sie können nicht mehr allein einschlafen. Sie klammern oft wahnsinnig, sie sind oft aggressiv, viel trotziger als sonst. Ältere Kinder dann ziehen sich zurück oder sie zeigen Risikoverhalten, vor allem Jugendliche tun das. Wichtig ist dabei einfach zu verstehen, manche dieser Verhaltensweisen sind eigentlich Bewältigungsversuche und andere sind sowas wie Symptome. Intrusionen, Wiedererinnern ist ein Symptom, während Vermeidung ein Bewältigungsversuch ist. Regression ist ein Bewältigungsversuch. Das Kind versucht praktisch, es zeigt, Regression ist eigentlich nur Bindungsverhalten. Das heißt, das Kind zeigt Bindungsverhalten und wozu zeigt das Kind Bindungsverhalten? Um den Erwachsenen dazu zu bringen, Versorgungsverhalten zu zeigen. Klammern ist Bindungsverhalten. Das Kind versucht einfach mehr Bindung zu bekommen, mehr Versorgungsverhalten, weil Bindung das Einzige ist, was das Trauma heilen kann. Jetzt ist das für ein Kind, das chronisch traumatisiert wird, aber schwierig, weil ein chronisch traumatisiertes Kind in seinem Bindungsverhalten gestört ist und deswegen nicht in der Lage ist, Bindung zu akzeptieren zunächst einmal. Das heißt, es kann genau das, was es eigentlich braucht, nicht wirklich generieren und muss erst deswegen lernen, Bindungen wieder zuzulassen und Bindungen einzugehen, während ein Kind, das nicht chronisch traumatisiert ist, sondern nur singulär, auf seine Bindungsfiguren zugehen kann und schauen kann, dass es von denen die Sicherheit bekommt, die es auch braucht. Ich werde dann später nochmal darauf eingehen, aber eines der wesentlichen Dinge bei Kindern, die dramatische Ereignisse erlebt haben, ist, dass man ihnen so viel Zuwendung gibt wie nur möglich, aber gleichzeitig klare Grenzen setzt. Und meistens ist es so, dass erwachsene Bezugspersonen relativ schnell Angst haben, dass sie die Kinder verwöhnen und relativ schnell bei der Zuwendung wieder Grenzen setzen, während sie beim aggressiven Verhalten oft überhaupt keine Grenzen setzen, weil sie sagen, das Kind ist ja so arm, das hat so was Schlimmes erlebt, jetzt setzen wir ihm keine Grenzen. Und das ist ein fatales Verhalten, das meistens zu massiven Problemen führt. Gut, schon wieder in die falsche Richtung. Gut, wenn wir jetzt noch kurz zum Thema Trauer kommen und dann gehen wir ein bisschen konkreter auf Kinder und Jugendliche ein. Bei Trauer geht es um einen Verlust von nahen Bezugspersonen. Bei Kindern oft nicht nur Bezugspersonen, es können auch Dinge sein. Kinder reagieren zum Beispiel oft wahnsinnig heftig auf Umzüge. Wenn sie mit einem Kind umziehen in ein neues Haus, dann kann das für das Kind ganz extrem einen heftigen Verlust bedeuten. Der Verlust von Haustieren, der Verlust von Übergangsobjekten wie einem Teddybär oder Dingen kann für ein Kind ganz traumatisch sein. Traueraufgaben in solchen Situationen sind zunächst einmal die Aufgabe, dass das Kind den Tod oder den Verlust anerkennt oder versteht und akzeptieren kann. Das dauert eine Weile, das geht nicht von heute auf morgen. Das nächste ist, dass es überhaupt lernt, mit den heftigen negativen Emotionen, die dieser Verlust auslöst, umzugehen. Dass es jetzt aushaltet überhaupt. Das nächste ist, dass man sich überhaupt anpasst an neue Lebensumstände. Es verändert sich ja alles durch das. Und dann muss man sich an neue Lebensumstände gewöhnen. Man muss vielleicht neue Aufgaben in der Familie übernehmen. Eine Dreijährige, eine ihrer ersten Fragen, nachdem die Mama gestorben ist, war, zu wem soll ich jetzt Mama sagen? Das heißt, die Lebensumstände ändern sich. Ganz oft sagen, vor allem auch ganz kleine Kinder in solchen Ereignissen, sagen relativ schnell, müssen wir jetzt aus der Wohnung raus oder haben wir jetzt kein Geld mehr oder was auch immer. Und man wundert sich, dass ein kleines Kind sich solche Überlegungen überhaupt macht. Und darum geht es aber gar nicht, dass das Kind sich erwachsene Überlegungen macht, sondern worum es da geht, ist, dass die Kinder eigentlich die Frage stellen, bricht jetzt die ganze Welt zusammen oder ist nur der Teil der Welt jetzt gefährdet? Und als letzte Aufgabe ist diese Aufgabe, eine neue Form der Beziehung zu finden zum Verstorbenen oder zu dieser verlorenen Bezugsperson. Jetzt hat man früher vor allem öfters gedacht, vor allem wenn Kinder klein sind, ist es günstiger praktisch, sie vergessen diesen Verstorbenen. Da ist die Mutter verstorben, das Kind ist unter einem Jahr und man denkt, das ist gescheiter, das vergisst sie. Ist aber überhaupt nicht gescheiter, sondern wesentlich ist, dass das Kind eine Beziehung zu dieser verstorbenen Bezugsperson haben kann und diese Beziehung entwickelt sich im Grunde nicht anders als eine Beziehung zum lebenden Elternteil. Kinder müssen sich zum Beispiel, auch das ist etwas, was oft missachtet wird, müssen sich im Jugendalter müssen sich loslösen von der Bezugsperson, von der Lebenden. Genau dasselbe müssen sie mit der verstorbenen Bezugsperson machen. Deswegen wird es zum Beispiel für Jugendliche dann oft noch einmal relevant, was war mein Vater für eine Person, wenn er gestorben ist, wie sie klein waren, was habe ich von meinem Vater zum Beispiel, was will ich behalten von dem, was will ich anders machen, wo unterscheide ich mich von ihm und so weiter und so fort. Das heißt, Fragen, die jetzt für jeden Jugendlichen relevant sind beim lebenden Elternteil, werden auch beim verstorbenen Elternteil relevant. Das irritiert viele Eltern, weil sie oft meinen, es ist mit 2 Jahren ist zum Beispiel der Vater verstorben und das wird dann auf einmal in jeder Lebensphase fürs Kind wieder Thema. Das heißt, es wird noch einmal Thema mit 4, dann wird es wieder Thema mit 7, dann wird es wieder Thema mit 11. Zu jedem, wir sagen Touchpoints in der Entwicklungspsychologie, das heißt zu jeder Phase, wo sich ganz viel in der Entwicklung tut, werden diese Themen wieder relevant. Und wir haben dann oft Eltern, die bei uns anrufen und fragen, jetzt ist es passiert, wo er 2 war und jetzt ist er 8, jetzt auf einmal stellt er wieder diese Fragen, ist das nicht ein Zeichen, dass er traumatisiert ist? Und das ist es gar nicht, das ist kein schlechtes Zeichen, im Gegenteil. Es ist einfach ein Zeichen, dass man sich weiterentwickelt und in dieser neuen Lebensphase neue Fragen hat. Uns Erwachsenen geht es ja auch nicht anders, wenn sie irgendjemand was verloren haben, dann geht es ihnen genauso, dass sie in jeder neuen Lebensphase sich unter Umständen nochmal neu mit diesem Verlust auseinandersetzen müssen. Es ist Trauer, deswegen sagt man mittlerweile, Trauer ist etwas, was lebenslang dauert. Es ist nicht etwas, was einfach nur ein paar Monate dauert und dann ist es vorbei. Es ist etwas, was lebenslang dauert und uns lebenslang begleitet, in welcher Form auch immer. Gut. Und schon wieder. Unglaublich. Okay, jetzt gehen wir zu Kindern und Jugendlichen nochmal speziell. Was ist bei Kindern und Jugendlichen jetzt anders als bei Erwachsenen? Bei Kindern und Jugendlichen sind vor allem diese 3 Dinge anders. Das erste ist einmal, sie verstehen Emotionen anders als Erwachsene und sie drücken es auch anders aus. Sie verstehen das Ereignis selber und den Tod anders als Erwachsene und das wird sehr deutlich. Und sie gehen mit Emotionen anders um. Vieles von dem, wie Kinder Emotionen ausdrücken, das Ereignis und den Tod verstehen und damit umgehen, ist im Vergleich zu dem, wie es Erwachsene tun, erfrischend. Und wir können ganz viel lernen davon. Ich sage immer, ich gehe viel, viel lieber mit Kindern um, die mit Tod und Sterben zu tun haben, als mit Erwachsenen. Weil es einen selber auch gar nicht so runterzieht, wie es bei Erwachsenen passiert. Und schon wieder ist es passiert. Schauen wir es einmal nacheinander an. Verstehen und Ausdruck von Emotionen. Bei Kindern ist es ja so, dass sie im ersten Lebensjahr eigentlich ihre Emotionen nicht selber regulieren können. Sie brauchen immer die erwachsene Bezugsperson dazu. Sie können nur, im Grunde, wenn sie auf die Welt kommen, haben sie nur 2 Möglichkeiten, Emotionen zu regulieren. Sie können saugen und sie können wegschauen oder abschalten. Mehr können sie nicht. Für alles andere sind sie auf Erwachsene angewiesen. Das heißt, wenn das Kind einen negativen Affekt hat, dann braucht es eine Bezugsperson, die den Affekt runterreguliert und das Kind beruhigt. Gleichzeitig tun wir Erwachsene ganz automatisch mit Kindern so umgehen, dass wir das Kind nicht mit unseren rohen negativen Emotionen konfrontieren. Eine rohe Emotion wäre zum Beispiel, wenn ich eine Wut habe und ich schreie das Kind voll an. Das tun wir normalerweise nicht, im ersten Lebensjahr schon gar nicht. Ein bisschen später tun wir es dann schon, weil wir die Nerven ja öfters wegschmeißen. Aber im ersten Lebensjahr tun wir es eher weniger. Ja? Wir sagen ja immer so ganz automatisch, die intuitive elterliche Kompetenz, die schließt ja ein, dass wir zum Beispiel im ersten Lebensjahr mit dem Kind primär versorgend umgehen, während man so ab 8, 9 Monaten, so am Ende des ersten Lebensjahres, wechselt es auf einmal, da gehen wir dann auch erziehend mit dem Kind um. Ja? Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo das Kind aber auch gelernt haben sollte, mit Emotionen ein bisschen anders umzugehen. Ich spreche also jetzt vom ersten Lebensjahr, wo man das Kind nicht mit den rohen Emotionen konfrontieren, sondern eigentlich immer nur mit den gespielten Emotionen. Das heißt, wenn wir mit negativen Emotionen umgehen, dann spielen wir es. Das heißt, wir schauen zum Beispiel dem Kind ins Gesicht und sagen, heute sind wir wieder grantig und tun selber den Gesichtsausdruck unter Umständen nachmachen. Aber wir tun nicht die rohe Emotion mit dem Kind konfrontieren, außer das Kind lebt in einer Beziehung, wo es eben mit Gewalt konfrontiert wird und da wird es auch mit der rohen Emotion konfrontiert und kann eben nicht lernen, Emotionen zu regulieren. Gut. Jetzt haben die meisten Kinder in so einer gesicherten Umgebung überhaupt nie heftige Emotionen erlebt bei ihren Eltern. Zumindest nicht heftige negative Emotionen. Sehr häufig haben wir, wenn wir im Einsatz in so eine Situation reinkommen, ist es so, dass die Kinder das erste Mal unter Umständen ihre Eltern weinen sehen. Die haben es vorher noch nie gesehen. In den Situationen sind sie vollkommen überfordert und oft verunsichert durch die Reaktionen der Erwachsenen. Ab ungefähr einem Jahr tun Kinder die Emotionen der Erwachsenen, die Mimik der Erwachsenen als Richtschnur nehmen für ihr eigenes Verhalten. Das ist Beispiel ist da das 9 Monate alte Kind, das hinfällt und dann sofort ins Gesicht von der Mama schaut und wenn die jetzt geschreckt reinschaut, nachher geht die Sirene los und wenn die lacht, nachher geht nichts los. Dieses emotionale Rückversichern, das machen Kinder so ungefähr ab 8-9 Monaten und dann eben bis ins Schulalter hinein in solchen Situationen, wo es bedrohlich wird. Wir haben zum Beispiel eine 5-Jährige, die hat gerade erfahren, dass ihr Vater gestorben ist, der hat sich umgebracht, mit der sitze ich am Boden und wir spielen. Und sie schaut immer wieder so ins Gesicht der Erwachsenen. Und ich sage, weißt, die sind jetzt alle sehr traurig und aufgeregt wegen dem, was mit deinem Papa passiert ist. Weil es wesentlich ist, den Kindern in dem Fall die Emotion zu erklären. Das gilt jetzt für die Bezugsperson genauso wie für mich als Außenstehende. Sobald die Erklärung dann da ist, ist die Bedrohung meistens auch weg. Bei der 5-Jährigen ist es dann so, die überlegt kurz und dann sagt sie, boah, das muss ich morgen meiner Freundin im Kindergarten erzählen, wie die alle Durchdraht haben. Das heißt, in dem Moment, wo man es erklärt, verliert es meistens seine Bedrohlichkeit. Ähnlich ist es für Erwachsene. Wir sagen immer, erklären Sie einen Teil Ihrer Emotionen den Kindern und teilen Sie auch Ihre Emotionen mit den Kindern, aber überfordern Sie sie nicht. Eine Mutter, die ununterbrochen nur weint und traurig ist, ist für die Kinder unerträglich. Aber eine Mutter, die den ganzen Tag sich nur zusammenreißt und nur heimlich weint, wenn die Kinder im Bett sind, ist für die Kinder genauso unerträglich. Weil das heißt, sie können auch ihre eigenen Emotionen nicht verstehen. Das heißt, wichtig ist zu teilen, aber nicht zu überfordern. Bei älteren Kindern ist es dann oft so, dass sie sich oft schämen für den Ausdruck von Emotionen. Wir haben eine 8-Jährige, der ich sagen muss, dass der Vater verstorben ist. Normalerweise schauen wir eher, dass es die Bezugsperson tut, aber in dem Fall tut es der zu, die Bezugsperson, die kann nichts sagen. Ich merke genau, die kann nicht, also springe ich ein und sag's und sage, dass es ganz was Trauriges passiert ist. Der Papa ist gestorben und die Kleine schaut der Mama ins Gesicht und der Mama stehen die Tränen da in die Augen. Dann schaut sie mir an, dann fängt sie an grinsen und dann sagt sie, was tun wir jetzt? Und ich sage, ja, pff. Wir könnten für den Papa noch was basteln oder was malen. Und dann springt sie auf und wir gehen basteln und malen. Das ist eine typische Reaktion für Kinder. Ich komme dann gleich beim Regulieren zurück. Sie wollen relativ schnell in die Handlung kommen und sich ablenken. Sie halten Emotionen nicht so lange aus. Aber was wesentlich ist, sie grinst und sie schaut der Mama ins Gesicht. Ich sage, die Mama ist jetzt sehr traurig wegen dem, was passiert ist. Und dann gehen wir basteln und malen. Das heißt, auch am 8-jährigen Kind unter Umständen muss man noch einmal erklären, was passiert ist und was die Emotion ist. Und gleichzeitig schämt sie sich für einen Ausdruck. Ungefähr 2 Stunden später sagt sie zu mir, Gay war sehr tapfer. Und ich sage, ja, du warst super tapfer. Und ich muss es ihrer 11-jährigen Schwester auch erklären, dass die Kleine deswegen gegrinst hat, wo ich gesagt habe, dass der Papa gestorben ist, weil sie tapfer sein wollte und nicht, weil sie nicht traurig ist. Das ist oft ganz wichtig bei Geschwistern, dass man da ein bisschen erklärt, weil die älteren Geschwister das dann überhaupt nicht mehr verstehen, warum die Kleine so komisch reagiert. Es kann auch sein, dass Schulkinder zum Beispiel überhaupt nicht zur Beerdigung gehen wollen. Nicht, weil sie nicht zur Beerdigung gehen wollen, sondern weil sie Angst haben, dass sie weinen müssen vor anderen. Schulkinder sind sehr, sehr schnell beschämt und haben oft wahnsinnige Angst, dass sie vor anderen dann weinen müssen, zum Beispiel. Bei Jugendlichen ist es dann eher so, dass sie oft dass sie oft das Gefühl der Einzigartigkeit haben. Das heißt, dass sie oft das Gefühl haben, ihre Gefühle können nicht verstanden werden, schon gar nicht von einem Erwachsenen. Das heißt, sie teilen ihre Gefühle nicht mehr mit, weil sie Angst haben, dass sie nicht verstanden werden. Was wir bei Schulkindern auch oft, ganz oft haben, Schulkinder reagieren oft auf solche Ereignisse wahnsinnig unauffällig, weil sie fürsorglich sind den Eltern gegenüber, den Bezugspersonen gegenüber. Das heißt, die wollen oft die Mama schützen, die trauen sich der Mama keine einzige Frage stellen, die sind wahnsinnig brav und unauffällig nach dem Tod des Vaters, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen die Mama jetzt nicht zusätzlich belasten, weil die ist eh schon so traurig. Da muss man sehr gut schauen bei Schulkindern, dass man sie nicht übersieht in ihrem eigenen Bedürfnis. Wir schauen oft, dass dann andere Bezugspersonen in der Familie vielleicht aufs Kind zugehen, weil sie sich mit denen eher trauen, ihre Gefühle zu teilen, als mit der Bezugsperson, die so betroffen ist. So, jetzt mache ich es richtig. Verstehen des Ereignisses. Wir glauben oft, Kinder verstehen die Ereignisse gleich wie wir, das können sie aber gar nicht, weil sie ein anderes Vorwissen haben und einen anderen Entwicklungsstand. Ein Beispiel ist dieser Vierjährige, der erlebt, dass seine 6 Wochen alte Schwester von der Mutter in der Nacht aus dem Bett gerissen wird, dann verschwindet die Mutter mit der Schwester. Am nächsten Tag kommt die Mama zurück, völlig aufgelöst und sagt, die Schwester ist im Krankenhaus verstorben. Für den Vierjährigen ist die Situation eindeutig klar. Die Mama hat die Schwester umgebracht, und zwar im Krankenhaus. Er hat jetzt wahnsinnige Angst, dass die Mama ihn aufweckt in der Nacht, weil die könnten ja ins Krankenhaus schleppen, und er hat Angst vor Krankenhäusern. Relativ eine logische Reaktion für einen Vierjährigen. Die Eltern fragen uns, was sie tun können. Was können sie tun? Ja, sie können dem Kind helfen, das zu verstehen, was passiert ist. Wie können sie das? Indem sie ihm Spielzeug geben, das ihm hilft, das nachzuspielen. In dem Fall jetzt bei den Eltern haben wir geraten, sie sollen mal schauen, was er für Spielzeug akzeptiert. Wesentlich ist es nämlich, dass man die Kinder selber aussuchen lässt, weil manchmal das Spielzeug zu nah ist und dann verweigern sie es, weil es ihnen Angst macht. Wir sagen, geht's mal Playmobil kaufen zum Beispiel, da gibt's die Krankenstation, es gibt das Rettungsauto, es gibt alles Mögliche. Wenn er die Krankenstation akzeptiert, das ist am nächsten dran, das wäre ganz günstig. Der akzeptiert da gleich die Krankenstation, das geht. Wenn er die Krankenstation, wenn das zu bedrohlich wäre, dann würden wir halt nur das Rettungsauto nehmen oder wir nehmen halt nur den Verbandskoffer oder was auch immer. Er akzeptiert also die Krankenstation. Mit der Krankenstation kann man dann gut spielen. Später dann darf er auch ins Krankenhaus gehen und im Krankenhaus sich dann erklären lassen, was mit der Schwester passiert ist. Da ist in dem Fall ist das Spielen für das Kind ein Mittel, um zu verstehen, was passiert ist. Wir schauen immer, ein bisschen später, weil ich nochmal darauf zurückkomme, wir schauen, dass die Kinder Spielzeug kriegen, das ihnen ein Nachspielen oder ein Aufarbeiten oder ein Verstehen ermöglicht. Dabei muss man immer aufpassen, dass man das Kind nicht überfordert und nicht das Spielzeug anbietet, das ihm Angst macht. Wir haben in unserem Spielzimmer im Therapeutischen haben wir ganz viel Spielzeug zur Verfügung und schauen natürlich, je nachdem, was die Kinder erlebt haben, dass wir ein entsprechendes Spielzeug haben. Wenn das Kind jetzt aber einen Autounfall erlebt hat, dann muss ich jetzt nicht unbedingt den gleichen Autotyp da drin haben, um das Kind praktisch zum Spielen anzuregen. Man muss immer aufpassen, dass man in der Nähe dessen ist, wie das Kind erlebt hat, aber nicht zu nah rangeht, weil sonst wird es zu viel. Fürs Kind genauso wie für die Bezugsperson. Wir haben in Utøya zum Beispiel, also in Norwegen, wo dieses Ereignis passiert ist, wo der Breivik, dieser Rechtsradikale, die Kinder erschossen hat auf dieser Insel und gleichzeitig in der Hauptstadt diesen zusätzlichen Anschlag gemacht hat. Da war es so, dass man danach in Schulen die Lehrpersonen angeregt hat, dass sie mit den Kindern über das Ereignis reden. Und dann hat man ein Jahr später geschaut, ob die Kinder jetzt das verstanden haben, das Ereignis, und bewältigt haben. Und ist draufgekommen, erschreckenderweise, dass das überhaupt nicht der Fall war. Wir reden jetzt von Volksschulkindern im Alter zwischen 6 und 9. Was man gemerkt hat bei dieser Nachuntersuchung war, dass für die Kinder einmal reden zu wenig war. Die meisten Kinder haben geglaubt, der ist auf freien Fuß inzwischen, weil sie irgendwann einmal im Radio, im Fernsehen gehört haben, der ist wahrscheinlich in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gebracht worden. Für die Kinder war das ein Krankenhaus und im Krankenhaus wird man nicht eingesperrt, also kann er raus. Jetzt haben viele der Kinder geglaubt, andere Ereignisse, die später passiert sind, die sie wieder in die Medien gesehen haben, das war sicher derselbe Täter und derselbe Täter ist noch frei. Die Kinder haben aber mit ihren erwachsenen Bezugspersonen nicht mehr darüber geredet, sondern sie haben sich nur mehr untereinander darüber unterhalten und haben sich nur mehr über Medien informiert. Eine einzige Klasse von diesen ganzen Klassen, die sie untersucht haben, hat sich anders entwickelt und die haben das Ereignis gut verarbeitet und haben mehr verstanden vom Ereignis. Und das war die einzige Klasse, wo die Lehrperson mit den Kindern nicht nur einmal drüber geredet hat, sondern öfter und wo die Lehrperson mit den Kindern in einer bestimmten Weise drüber geredet hat, nämlich die hat sich die Mühe gemacht, nicht nur den Kindern zu erklären, was passiert ist, sondern auch den Kindern zuzuhören, wie sie selber das verstehen und verarbeiten. Und bei dieser Klasse war so, die haben dann in diesem öfter Reden drüber, haben sie angefangen von dem Mädchen zu erzählen, wo sie gesehen haben im Fernsehen, da war ein Mädchen auf dieser Insel und das hat sich totgestellt und dadurch hat es überlebt. Und das war so wie eine Märchengeschichte für die Kinder, wo es gut ausgegangen ist. Und diese Geschichte haben die Kinder immer wieder aufgegriffen und an der haben sie sich festgehalten und das war praktisch ihre Aufarbeitungsform, die ihnen auch ermöglicht hat, das mehrmals reden und diese positive Geschichte mit dem positiven Ausgang war für die Kinder die Möglichkeit, dass sie es besser bewältigen als die anderen Gruppen, wo man eben nur einmal drüber geredet hat und vor allem so frontal mit den Kindern geredet hat und nicht die Kinder selber zu Wort kommen hat lassen. Wichtig ist also, den Kindern das kindgerecht zu erklären und sie auch zu Wort kommen zu lassen. So, jetzt gehe ich wieder in die falsche Richtung. So, und jetzt gehen wir kurz zum Verstehen des Todes. Auch den Tod verstehen Kinder anders als Erwachsenen. Es gibt jetzt so drei Bereiche im Tod, die schwer zu verstehen sind, die auch für uns als Erwachsene emotional nicht verständlich sind, aber kognitiv zumindest verständlich. Im Vorschulalter haben Kinder Schwierigkeiten mit der Endgültigkeit. Das heißt, sie glauben, der Tod ist nichts Endgültiges. Jemand, der gestorben ist, kann ja ruhig zurückkommen. Deswegen sagen wir den Bezugspersonen immer, sagt dem Kind bitte, er kann nicht zurückkommen und nicht, er kommt nicht zurück. Weil wenn ich einem Fünfjährigen oder Vierjährigen sage, der Papa kommt nicht zurück, dann ist es logisch, der Papa will nicht zurückkommen, weil ich ein böses Kind bin. Wenn ich sage, er kann nicht zurückkommen, dann ist es ganz anders. Dann muss ich aber erklären, dass man, wenn man tot ist, nicht zurückkommen kann. Gleichzeitig verstehen sie, dass die Körperfunktionen aufhören. Das heißt, sie glauben, dass für Tote natürlich haben die genauso Körperfunktionen wie Lebende und der Körper und die Seele unterscheiden sich ja nicht. Für ein vierjähriges Kind ist es nicht verständlich. Beispiel ist ein witziges Beispiel. Kinder sehen das auch in einer Weise, die für Erwachsene dann oft recht witzig ist. Eine Mutter, die mir erzählt, dass der Hamster der Familie verstorben ist und sie möchte es ganz gut machen und fragt den Vierjährigen, ob man beerdigen soll. Und der Vierjährige überlegt kurz und sagt, na, schmeißt man in Biomüll, da hat er was zum Fressen. Das ist so die Vorstellung von einem Vierjährigen oder einer anderen Mutter, die völlig ein schlechtes Gewissen hat und zu mir kommt und stellen Sie sich vor, was passiert ist. Da ist der Hund der Familie verstorben und sie in ihrem ersten Schock macht etwas ganz Verkehrtes natürlich. Das heißt, sie schmeißt den Hund in den Kofferraum vom Auto, die zwei Kinder auch ins Auto, rast zur Tierkadaververwertungsstelle, haut den Hund rein und dann denkt sie sich, oh, alles verkehrt gemacht, Kinder schwer traumatisiert. Ja? Vor zu den Großeltern. Auf dem Weg zu den Großeltern, kommt bei den Großeltern an, der Kleine rast an ihr vorbei, rauf zur Oma, die Tür oben aufmacht und schreit schon beim Aufgehen, schreit, Oma, stell dir vor, was passiert ist, der Rex ist gestorben und wir haben ihn in Hundehimmel reingeschmissen. Das Gute, also wenn wir jetzt im Vorschulalter sind, das Gute ist, das kindliche Todesverständnis schützt die Kinder bis zu einem gewissen Grad. Erfordert aber trotzdem, dass wir ihnen Erklärungen geben, und zwar dort, wo es ihnen Angst macht. Jetzt kann es ihnen zum Beispiel schon Angst machen, dass man den Papa eingraben und dort so viel Erde drüber ist, weil wie soll denn der da schnaufen, wenn er so viel Erde da hat? Oder wie kann denn der da unten aufs Klo gehen? Oder ist es ja brutal langweilig da unten? Was soll man denn in diesem Sarg da drinnen? Da kann man überhaupt nichts tun. Es ist ja wahnsinnig stinklangweilig. Das heißt, man muss ihm bestimmte Dinge muss man ihnen erklären. Zum Beispiel, dass man, wenn man tot ist, nicht mehr aufs Klo gehen muss. oder dass, wenn man tot ist, dass man dann auch nicht mehr schnaufen muss und deswegen macht einem diese Erde nichts. Für Kinder mit 4 Jahren ist es auch durchaus kein logisches Problem, dass wir den Kindern ja immer erzählen, dass der Himmel da oben ist und gleichzeitig graben wir die Leute da unten ein, was ja eigentlich unlogisch ist. Aber für die Kinder ist das nicht unlogisch, das passt. Das ist okay. Magische Kausalität heißt, bei der, warum jemand stirbt, ist auch etwas, was sich Kinder natürlich anders überlegen als Erwachsene. Und bei Kindern ist es oft magisch, die Kausalität. Das heißt, meine Schwester ist gestorben, weil ich mir gewünscht habe, dass sie stirbt. Ich kann mich noch selber gut erinnern, wie, ich glaube, ich war 6. Mein Bruder war 4. Da ist meine Mutter mit einem anderen Kind heimgekommen vom Krankenhaus. Wir zwei haben uns angeschaut und haben gesagt, die muss weg. Das war klar. Einige Zeit danach sind wir im Schwimmbad gewesen und meine Mutter hat irgendwann einmal, sie hat es dann erzählt, dass sie irgendwann einmal so geschaut hat und sich gedacht hat, da sind 4 Beine und nicht 2, da stimmt was nicht. Da hat sich mein Bruder auf meine Schwester draufgesetzt. Gott sei Dank hat sie sich rechtzeitig rausgerissen. Aber für uns war klar, die muss weg. Und es ist für viele Geschwister so, dass sie sich irgendwann einmal vorstellen, der muss weg aus Eifersucht. Jetzt tun wir schon, wenn wir in Familien reinkommen, wo ein Geschwister gestorben ist, sagen wir den Kindern oft, weißt davon, dass man sich wünscht, stirbt man nicht. Das ist ganz wichtig, dass man ihnen das erklärt, weil sie es glauben, wenn sie es gewünscht haben, nachher ist er deswegen gestorben. Wenn wir das Schulalter anschauen, dann ist es für Schulkinder schon klar, dass man nicht mehr wiederkommen kann, wenn man gestorben ist. Was aber nicht so klar ist, ist, dass alle Menschen sterben können. Und jetzt tun sich Schulkinder oft wahnsinnige Sorgen machen, dass sie jetzt sterben auch oder dass andere sterben. Weil sie jetzt das erste Mal merken, auch junge Menschen sterben. Sie glauben, auf der Tod ist irgendwie der Sensenmann, der rennt die Leute nach. Und alte Leute können halt nicht mehr so schnell laufen, deswegen erwischt sie es auch leichter. Und die Jungen, die können halt schnell laufen und deswegen normalerweise schaffen sie das locker. Aber eben die Alten nicht. Bei der Kausalität ist es dann eher so anschaulich, ich habe nicht genug aufpasst, deswegen ist die Mama gestorben. Während der Kleine eher sagt, ich war nicht brav, deswegen ist die Mama gestorben. Der Jugendliche dann, der hat dann Schwierigkeiten mit etwas, wo wir als Erwachsene auch große Schwierigkeiten haben, nämlich, dass wir den Tod nicht vorhersehen können und dass wir es nicht vermeiden können, auch wenn wir uns noch so bemühen. Bei Erwachsenen ist es auch oft so, dass sie denken, hätte ich es doch vorhersehen können. Jugendliche sagen dann oft bei der Kausalität, wenn ich heute in der Früh nicht so getrödelt hätte, dann wäre die Mama nicht genau zu dem Zeitpunkt an der Kreuzung gewesen, wo der Laster daherkommen ist und dann hätte ich es verhindern können. Das heißt, dass man manchmal nichts dagegen tun kann und dass man es nicht vorhersehen kann, ist für Jugendliche oft das Thema. Das heißt, in jedem Alter stellen sie sich andere Fragen und andere Themen. Martina Pliet ist eine Theologieprofessorin, die hat sehr viele Kinder befragt zum Thema Tod und Sterben und die bringt es relativ gut auf den Punkt, das betrifft jetzt Schulkinder. Vor allem, Kinder haben ein anderes Todesverständnis als Erwachsene. Tote sind in den Augen der Kinder so wie verdünnte Persönlichkeitsreste. Sie sind noch lebendig, aber nur ein bisschen. Tote essen Nutella, aber nur wenig. Sie können sprechen, aber nur leise. Sie schauen Fernsehen, aber nicht lang. Für Erwachsene ist Leben Leben und Tod ist Tod. Für Kinder ist es ein bisschen anders. Da kann es sehr belastend dann sein, wenn jemand stirbt. Für Kinder ist der Tod nicht gleichgültig, aber Traurigkeit ist ein bisschen gemildert. Die Toten sind zwar weg, aber sie leben ja noch ein bisschen. So kommt die Hoffnung mit in die Trauer rein. Sie denken, man kommt in den Sarg, in die Erde, dann kommen die Würmer, die Angst vor dem Zerstörtwerden. Das ist alles nicht schön. Für Schulkinder ist das eine ganz große Frage, wie ist es mit den Würmern? Weil die haben jetzt plötzlich diese Vorstellung, da gibt es einen Körper und da gibt es die Seele und der Körper, da kommen dann die Würmer und die fressen den auf. Und das interessiert Schulkinder wahnsinnig. Die stellen dann den Erwachsenen auch so experimentelle Fragen und die Erwachsenen sind oft recht geschreckt, was ihnen für Fragen gestellt werden. Aber das gehört zum Todesverständnis dazu. Aber wenn man sich lange genug ausgeruht hat, dann kann man raus aus dem Grab. Das ist anderes als die Vorstellung, dass mit dem Verfall alles zu Ende ist, die Erwachsene sehr häufig haben. Wir haben mit Erwachsenen oft das Problem, dass wenn Erwachsene nicht mehr religiös sind, dann haben sie oft die Vorstellung, nach dem Tod ist nichts mehr Und dann haben sie oft die Vorstellung, jetzt habe ich eine nahe Bezugsperson verloren und diese Bezugsperson kann ich nur am Leben erhalten, indem ich ständig an sie denke, weil der lebt nur noch in meinem Kopf weiter, sonst lebt er nirgends mehr weiter. Diese Personen kommen dann oft zu uns in die Beratung, weil sie überhaupt nicht mehr damit klarkommen, dass sie die ganze Zeit nur an den denken und sie können den nirgends ablegen. Quasi. Sie können überhaupt nicht weg von der Trauer, weil sie Angst haben, dass er dann noch einmal stirbt. Und wir versuchen ihnen dann beizubringen, dass sie sich auch, wenn sie nicht religiös sind, einen Ort vorstellen, an dem es dem gut geht. Dass sie sich den Ort wirklich ausmalen. Und dass sie die Person wirklich an dem Ort auch parken und einmal aufhören, an den zu denken und schauen, dass der an dem Ort sein darf. Für Kinder ist das ganz einfach. Für Erwachsene ist das oft ganz, ganz, ganz schwierig. Emotionsausdruck und Regulierung ist für Kinder abhängig vom Alter und Entwicklungsstand, von Geschlecht und Kultur, so dass sie sich unterschiedlich ausdrücken. Ebenen des Ausdrucks sind physischer Ausdruck, Handlung bei ganz kleinen Kindern, dann symbolisch, das heißt, sobald ich dann kann nachspielen zum Beispiel, so tun wir es ab, kann ich symbolisch ausdrücken, kann Rituale verwenden, spätestens ab dem Kleinkindalter. Und später dann kann ich auch Sprache und Zeichen mitverwenden, spätestens ab dem Schulalter. Das heißt, ich habe, wenn das Kind älter ist, wenn der Entwicklungsstand weiter ist, die Ausdrucksvielfalt, eine größere Ausdrucksvielfalt, ich habe mehr Möglichkeiten des Ausdrucks, aber blöderweise habe ich auch mehr soziale Erwünschtheit, mehr kulturelle Prägung. Das heißt, der Ausdruck der Kleinen ist viel unverfälschter, während der Ausdruck der Größeren ist viel mehr dann durch unsere Kultur geprägt. Und was macht unsere Kultur mit der Trauer? In unserer Kultur haben wir die Vorstellung, Trauer ist etwas, was am Anfang ganz groß ist und dann muss es aber relativ schnell kleiner werden und weniger werden. Und wir müssen im Alltag wieder funktionieren. Und trauernde Personen kriegen oft das Problem, dass sie nach ungefähr einer Zeit, am Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, dass dann die Leute dann schon schauen langsam, ob der jetzt nicht langsam wieder zum Alltag übergehen kann. Und wenn die Person das nicht tut, dann wird sie oft relativ schnell pathologisiert als jemand, der wo irgendwas nicht stimmt, der vielleicht zum Psychotherapeuten muss oder so. Das heißt, Trauer wird bei uns in unserer Kultur, die sehr schnelllebig ist, oft sehr verkürzt dargestellt und das ist etwas, was schnell aufhören muss. Für Kinder ist es nicht so. Kinder trauern diskontinuierlich. Die trauern sehr, sehr lange, aber diskontinuierlich. Das heißt, die trauern sehr heftig und dann auch wieder überhaupt nicht. Wir gehen jetzt gleich in die richtige Richtung. Sie halten negative Emotionen nicht so lange aus wie Erwachsene und switchen aus der Emotion raus, wenn man sie nur lässt. Und das gilt jetzt für Kinder, für kleine Kinder genauso wie für Jugendliche. Kleine Kinder und Jugendliche gehen, wenn es nur irgendwie geht, raus aus der Emotion. Sie lenken sich ab. Ablenkung ist die Hauptstrategie für Kinder ab ungefähr ab dem Vorschulalter bis jugendlich. Alltag, Normalität ist ganz wichtig. Für Erwachsene oft sehr, sehr irritierend ist, dass Kinder in die Trauer so richtig reingehen können und nach kurzer Zeit auch wieder raus. Wenn man kennt zum Beispiel bei der Beerdigung der Mutter, das weint recht, es läuft der Katz vorbei, das Kind fängt sofort an mit der Katz spielen, als wäre nichts gewesen. Für mich auch nochmal eindrücklich, eine Neunjährige, die ihre beiden Eltern verloren hat beim Lawinenunglück, die vor dem Fernseher sitzt, wie wir hinkommen, vor dem Fernseher sitzt und lacht, weil sie eine lustige Sendung anschaut. Dann muss sie aufs Klo gehen, dann weint sie den ganzen Weg zum Klo, weint sie am Klo weiter, dann weint sie auf dem Weg zurück vom Klo, dann setzt sie sich hin und lacht wieder. Ein Erwachsener tut nicht so. Ein Erwachsener würde jetzt die ganze Zeit weinen, würde vielleicht nichts Lustiges anschauen, weil das darf man ja nicht am Anfang, man muss ja fest trauern, und würde dann aber meinen, nach einer gewissen Zeit, jetzt muss ich anfangen, wieder normal tun. Das ist eigentlich ungesund. Viel gesünder ist das, was Kinder machen. Nämlich in die Trauer reingehen und dann aber auch sich pausen können und wieder rausgehen. Bei Erwachsenen in der Beratung versuchen wir ihnen immer beizubringen, schauen Sie, dass es ihnen mindestens einmal am Tag gut geht. Tun Sie auch Dinge, schauen Sie, dass Sie einmal lachen. Man darf auch lachen in der Trauer. Auch wenn jemand gerade verstorben ist, darf man trotzdem lachen. Man darf weinen und lachen im Wechsel. Und das können Kinder sehr gut und Erwachsene können das überhaupt nicht, denen muss ich es erst in der Therapie beibringen. So, Spielangebote und Ablenkungsmöglichkeiten sind also wichtig. Spiel, symbolisches und Rituale und vor allem Kreativität sind bedeutsame Mittel. Bei Jugendlichen vor allem, aber auch bei Kindern. Und da können wir auch von Kindern ganz, ganz viel lernen. Weil wenn wir Rituale zum Beispiel versuchen zu finden für Trauer, dann sind Kinder und Jugendliche extremst findig im Finden dieser Rituale. Ich brauche ihnen nur ein Beispiel geben, dann finden sie automatisch selber was. Ich habe zum Beispiel eine Jugendliche, die hat in einem Jahr 2 gute Freunde verloren und dann letztlich nur eine dritte Person aus der Familie. Die kommt in Therapie zu mir und wir sprechen über einen dieser Freunde, wo sie am meisten den Verlust halt verspürt im Moment. Und ich frage sie, was war das für ein Mensch? Und sie sagt, der war so ein lustiger Mensch. Der hat immer so lustige Sachen sich ausgedacht. Und sie hat keine Möglichkeit gehabt, sich zu verabschieden. Und ich frage sie, ja, wie würdest du dich denn gern verabschieden? Gibt es irgendwas, was du noch gern tun möchtest? Und sie sagt, ja, ich würde so gern von einer hohen Brücke runterspucken. Weil das hat er sich immer so gewünscht. Und dann sagen wir ihm, Papa, er soll mit ihr doch zur hohen Brücke fahren und sie soll da runterspucken für ihn. Und das ist ja ihr Ritual. Also man muss ihnen gar nicht ein Ritual vorgeben, sondern ich muss normalerweise nur ein bisschen anregen und sie kommen so schon selber drauf. Bei Erwachsenen ist das oft nicht so einfach. Die müssen oft viel, viel, viel mehr nachdenken, bis sie dann das passende Ritual finden können. Wenn man alles zusammenfasst, dann ist es so, dass Kinder das Ereignis und den Tod also viel schwerer verstehen als Erwachsene, dass sie negative Emotionen nicht so lange aushalten, dass sie sich schnell schämen, vor allem Schulkinder, dass sie Emotionen anders ausdrücken als Erwachsene und Jugendliche wenden sich dann eher an Gleichaltrige als an Erwachsene. Schauen wir es mal an, was brauchen jetzt die Kinder? Brauchen tun sie Zuwendung und Sicherheit. Sie brauchen von ihren Bezugspersonen viel Zuwendung. Sie brauchen aber Alltag. Sie brauchen nicht das Außergewöhnliche. Auf der rechten Seite steht, was brauchen die Kinder? Die Macht des Gewöhnlichen. Wenn Kinder außergewöhnliche Sachen erlebt haben, dann glauben wir immer, wir müssen ihnen was Außergewöhnliches bieten, damit sie es bewältigen. Eigentlich brauchen sie aber nichts Außergewöhnliches, sondern sie brauchen ganz gewöhnliche Sachen. Und genau die gewöhnlichen Sachen geben wir ihnen oft nicht, weil wir eben glauben, wir müssen ihnen was Außergewöhnliches geben. Sie brauchen also Zuwendung und Sicherheit, sie brauchen Alltag, sie brauchen Spiel und Ablenkung. Sie brauchen allerdings auch die Bereitschaft von den Erwachsenen, offen zu sein und ihnen die Fragen zu beantworten und zu erklären. Sie brauchen viel Bewegung. Kinder, die dramatische Ereignisse erlebt haben, brauchen viel mehr Bewegung als Kinder, die das nicht haben. In der Schule würde ich raten zu mehr Turnunterricht und viel weniger Stillsitzen. Andere Kinder brauchen, sie brauchen Gleichaltrige, sie brauchen Ausdrucksmöglichkeiten und sie brauchen Erinnerungshilfen, da komme ich jetzt noch einmal gleich dazu, und Grenzen und Struktur. Sie brauchen also ganz normale, verfügbare Bezugspersonen. Gerade in Schule und Kindergarten ist es so, dass man in letzter Zeit sehr eingeht drauf, wenn dramatische Ereignisse passieren, wenn Kinder Bezugspersonen verloren haben. Das ist auch wichtig, dass man das tut. Gleichzeitig ist es aber mindestens genauso wichtig, dass man schaut, dass der Alltag weitergeht, dass alles so bleibt wie bisher, dass der Alltag vorhersehbar bleibt. Und das ist oft etwas, was man vernachlässigt. Das heißt, aufs Ereignis eingehen ist schon gut, Rituale sind gut, Abschied ist gut, aber gleichzeitig muss der Alltag weitergehen. Nach dem Ereignis Winnenden, wo dieses School-Shooting war in Winnenden, da hat man in der Presse zum Beispiel gesehen, aus dem neuen Schulgebäude, wo die Kinder drin waren, haben sie so ein Transparent rausgehängt aus dem Fenster, wo sie draufgeschrieben haben, sie wollen, es soll wieder normal sein. Sie wollen einfach Normalität, sie wollen Alltag und nicht die ganze Zeit nur in der außergewöhnlichen Situation bleiben. Ich bringe das deswegen gerne als Beispiel, weil je außergewöhnlicher das Ereignis ist, je schlimmer das Ereignis ist, desto mehr glauben wir Erwachsene, wir müssen jetzt ganz außergewöhnlich reagieren und die ganze Zeit das Ereignis ins Zentrum stellen. Das ist für Kinder und Jugendliche ziemlich unerträglich, wenn man das tut. Das heißt, man muss schauen, dass man irgendwie die Normalität wieder reinbringt und die Normalität sein lässt. Bei chronisch traumatisierten Kindern haben wir zusätzlich das Problem, dass sie eben Schwierigkeiten haben beim Bindungsaufbau. Da geht es jetzt primär darum, dass man ihnen stabile Bezugspersonen bietet. Und das ist genau oft das, was man bei chronisch traumatisierten Kindern oft nicht schafft oder schwer schafft, weil sie ja auch Beziehungen so schwer zulassen, weil sie Beziehungstests machen, weil sie sich so aufführen, dass sie immer wieder provozieren, dass sie die Bezugspersonen wieder verlieren. Oder weil sie in einem Kontext leben, wo es halt Bezugspersonen gibt, die ständig wechseln, weil ich halt in einem professionellen Kontext lebe, wo halt die Bezugsperson, die pädagogische, ja immer wieder wechselt. Wir wissen aber jetzt aus der Forschung, je mehr Beziehungsabbrüche ein Kind erlebt, desto schwieriger wird es dann in der weiteren Entwicklung. Umgang mit den eigenen Stressreaktionen müssen die Kinder lernen und brauchen dringend therapeutische und pädagogische Begleitung, damit sie das lernen können. Gut, was für Fehler machen wir denn immer im Umgang mit traumatisierten Kindern? Ein Fehler, den wir sehr häufig machen, ist, wir werden viel zu überprotektiv. Wir haben Angst natürlich, dass ihnen noch was passiert. Jetzt ist ihnen schon was passiert. Jetzt haben wir Angst, noch was passiert. Wir setzen ihnen aber auch zu wenig Grenzen, weil wir denken, sie sind ja schon so arm, da dürfen wir ihnen ja keine Grenzen setzen. Das ist jetzt aber absolut fatal. Wir sind zu konfrontativ. Ich erlebe es ganz häufig, dass wenn wir in so einen Einsatz reinkommen, wenn wir in die Familie reinkommen, dann ist am Anfang das Problem immer, dass die Bezugspersonen sich zu sehr vor die Kinder oft stellen. Das heißt, sie haben so eine wahnsinnige Angst, dass dem Kind jetzt eine heile Welt zerstört wird, obwohl sie schon zerstört ist, dass sie nicht zulassen, dass man dem Kind die Wahrheit sagt. Wenn zum Beispiel sich eine Bezugsperson suizidiert, dann ist eines der häufigsten Reaktionen, die wir immer erleben, dass die Bezugspersonen sagen, nein, wir sagen ihm gar nicht die Wahrheit. Ein Beispiel ist, wir kommen in eine Familie rein, wo der Vater sich gerade suizidiert hat, das Kind ist 5 Jahre alt. Das Erste, was die Mutter zu mir sagt, wie sie mich sieht in der Wohnungstür, sie schaut mir an und sagt, wir sagen, er ist auf Urlaub gegangen. Ja, das ist eine ganz typische Reaktion, eine sehr verständliche Reaktion auch, weil jetzt hat sie erfahren, dass ihr Mann sich umgebracht hat und jetzt soll sie auch noch dem Kind sagen, dass er sich umgebracht hat. Das überfordert sie natürlich komplett. Das heißt, wie ist die Reaktion? Sie sagt, sagen wir es ihm gar nicht. Ja, jetzt ist aber so, dass das Kind meistens oder die meisten Kinder in den Situationen ja eh solche Ohrwasseln haben und viel mehr mitkriegen, als man denkt. Bei dem Kind ist es jetzt zum Beispiel genauso gewesen, dass die Mutter, das Ereignis war so, dass in der Früh der Mann ins Krankenhaus gefahren ist, weil er eine Panikattacke gehabt hat. Dann ist er aus dem Krankenhaus nicht mehr zurückgekommen und dann hat sie sich Sorgen gemacht, hat angerufen dort, die haben gesagt, sie haben ihn schon entlassen und er ist nicht zurückgekommen. Dann hat sie das kleine Kind ins Auto gepackt und ist mit dem Auto gefahren, ihn suchen, hat ihn nicht gefunden, dann ist sie zurückgekommen. Wie sie zurückgekommen ist, ist die Polizei schon vor der Tür gestanden und haben ihr dann im Beisein des Kindes eigentlich gesagt, dass der Mann tot ist. Das hat sich ausgeblendet und hat dann danach zu uns, wir sind dann eine Viertelstunde später gekommen, hat zu uns gesagt, sagen wir, er ist auf Urlaub gegangen. Jetzt, wir gehen normalerweise so damit um und das ist auch wichtig, wenn Sie professionell mit den Kindern zu tun haben, müssen Sie eigentlich so damit umgehen, dass der Wille der Bezugsperson gilt. Das heißt, wenn die Bezugsperson zu mir sagt, du sagst ihm nicht, dass er gestorben ist, dann sage ich das nicht. Das darf ich nicht. Ich kann zwar versuchen, der Bezugsperson zu erklären, dass es gescheiter wäre, dem Kind das zu sagen, aber ich darf es natürlich nicht. Was mache ich also mit dem Kind? Ich sage halt im Prinzip zum Kind normalerweise als Erstes, ich erkläre, wer ich bin. In dem Fall, hallo, ich bin die Barbara, wer bist denn du? Sie sagt, ich bin die Anna. Sie sitzt so da auf der Couch ganz allein. Und ich sage als Nächstes, und das ist auch ganz was Wichtiges, man nähert sich dem Kind in der Situation nicht, indem man mit dem Ereignis einsteigt. Man konfrontiert das Kind nicht. Das heißt, ich sage, hast du eigentlich Angst, weil du so da sitzt? Und sie sagt, nein, ich habe keine Angst, aber ich habe Angst, dass noch mehr Leute kommen. Und dann versucht man halt mit irgendwas einzusteigen und Kontakt herzustellen. Und ich sage, magst du mir nicht erklären, wer alle schon da ist? Es sind wahnsinnige viele, viele Leute im Raum. Und magst du mir nicht erklären, wer die alle sind? Und dann fängt sie an zu erklären und sagt, das da drüben ist der Opa, der da so weint, und das ist die Oma. Und da drüben ist der Onkel Peppi, und das ist da sowieso. Und dann erklärt sie. Und wie sie fertig ist mit dem Erklären, sage ich, boah, das waren jetzt aber viele Leute. Fehlt noch jemand? Und sie sagt, nein, eigentlich sind alle da. Und dann sage ich, okay, wenn alle da sind, müssen wir uns ja nicht fürchten, dass noch mehr Leute kommen. Und das Wichtige ist dann, dem Kind Ablenkung ermöglichen in der Situation. Und dann sage ich, sind das deine Puppen da am Boden? Und sie sagt, ja. Und dann sage ich, können wir ja spielen gehen. Und dann, darauf will ich jetzt eigentlich aus, ich sage zu ihr, du darfst mir alles fragen, was du willst. Obwohl ich weiß, dass ich es nicht sagen darf, dass der Papa gestorben ist. Sie darf mir alles fragen, was sie will. Wenn sie mir jetzt aber fragt, was ist mit dem Papa, was tue ich dann? Dann gehe ich mit ihr zur Mama. Das heißt, die Mama muss es dann selber machen. Ich lüge nicht für sie, aber ich sage es auch nicht. Lügen muss sie selber. Da muss man immer aufpassen, dass man sich da nicht einigen lässt. Ich lüge nicht für die erwachsene Bezugsperson. Aber gleichzeitig, ich sage auch nicht Sachen, die sie nicht will, dass man sie sagt. In dem Fall erübrigt sich das an den Fragen des Kindes relativ schnell, weil die das ja mitgekriegt hat. Das heißt, wir spielen dann so und dann fragt sie alle möglichen Sachen. Unter anderem sagt sie dann irgendwann einmal, was? Ich habe mir ja gleich gedacht, dass das schlecht ausgeht. Die Mama hat sich ja noch gedacht, dass das gut ausgeht. Aber ich habe mir gleich gedacht, das geht schlecht aus. Und die Mama hat das ja mitgekriegt, weil sie immer wieder in den Raum reingeht, schauen, ob ich mich dran halte und dann wieder rausgeht. Und irgendwann kriegt sie dann mit, die stellt die an den Fragen, sie gesehen schon, dass sie es kapiert hat und dann ist das Verbot auch gleich wieder gefallen. Das heißt, sobald Erwachsene dann merken, es passiert eh nichts, wenn man offen mit den Kindern ist, dann trauen sie sich's auch wieder zu und dann geht's auch. Das heißt, wir versuchen da in den Fällen möglichst den Leuten zu zeigen, es passiert nichts Schlimmes, wenn man offen mit den Kindern umgeht. Und wenn man neben den Kindern auch über die Sachen redet, ohne dass man jetzt in jedes Detail gehen muss. Aber es ist ganz günstig, offen mit den Kindern zu reden und sich nicht davor zu fürchten. Meistens ist es auch so, dass gerade wenn es um Suizid geht, die Kinder ja da wieder geschützt sind durch ihr Todesverständnis. Ein fünfjähriges Kind hat kein Verständnis von Suizid im Sinne von, warum sich jemand umbringt, die Gründe für Suizid. Ein fünfjähriges Kind kann sich vielleicht vorstellen, wenn man Kinder fragt, was ist der Unterschied zwischen sterben und sich das Leben nehmen, dann kann durchaus ein Fünfjähriges sagen, na ja, wenn der Bär jetzt traurig ist, dann kann er auf die Straße gehen und sich vom Auto überfahren lassen. Das heißt, Kinder heutzutage kriegen relativ früh mit, dass es auch sowas wie Suizid gibt. Aber sie haben trotzdem nicht die gleiche Vorstellung von Suizid wie Erwachsene und das ist auch wieder das, was sie schützt. Und das ist auch der Grund, warum es Offenheit durchaus möglich ist, ohne dass man die Kinder schwerst traumatisiert. Wir haben einen Vierjährigen, der in einer Familie lebt, wo der Vater sich umgebracht hat, indem er vor einen Zug gegangen ist. Und in der Familie ist von Anfang an relativ offen geredet worden. Die Kinder sind 4, 9 und 11 und es wird recht offen über diesen Suizid geredet und wir kommen in die Familie ein zweites Mal rein und der Vierjährige kommt sofort zu uns und sagt, jetzt sag ich euch einmal, was mit meinem Papa passiert ist. Weißt du, das war so, da war am Bahnhof, da ist der Papa in den Zug eingegangen und dann ist auf der anderen Seite ist er wieder rausgeflogen und dann war er tot. Und das ist seine Vorstellung. Er hört die ganze Zeit vor einen Zug gegangen und da ist der Papa gestorben und Suizid. Und für ihn ist das dann halt so. So interpretiert er sich das. Das heißt, es schadet ihm nicht, wenn offen darüber geredet wird. Gut. Was ist so allgemein? Das heißt also, was Erwachsene oft nicht verstehen, ist, ein paar Tage nachdem das Ereignis dann passiert ist, am Anfang stellen sie sich immer davor und am besten nicht die Wahrheit sagen. 3 Tage später rufen sie selben Eltern an und sagen, meine Tochter will nicht mit mir darüber reden, was passiert ist. Sie müssen kommen, sie müssen jetzt mit ihr reden, ich muss mit mir darüber reden. Oder sie sitzt immer vor dem Fernseher, sie will sich nicht damit auseinandersetzen. Wir Erwachsenen haben immer die Vorstellung, Trauer heißt, wir müssen ganz fest uns damit auseinandersetzen. Und Kinder reagieren dann oft scheinbar gar nicht. Sie lenken sich ständig ab oder sie reagieren gar nicht. Und sie denken dann sofort, es ist irgendwas verkehrt. Man muss jetzt, sie zwingen sich damit auseinanderzusetzen. Da ist es wichtig, dass die Eltern lernen, die Abwehr zu respektieren. Gerade in der Therapie erleben wir es oft, dass Kinder sich unter Umständen, wir haben ein Kind, das hat Entführung erlebt, die setzt sich auch in der therapeutischen Situation am Anfang quasi gar nicht damit auseinander. Die braucht ein Jahr, bis sie sich anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir zwingen sie nicht dazu. Sie nimmt sich genau die Zeit, die sie braucht, bis sie sich damit auseinandersetzt. Erwachsene tun sich da oft wahnsinnig hart, den Kindern die Zeit zu geben, die sie brauchen, bis sie sich damit auseinandersetzen wollen. Das heißt, den Kindern da einen Schonraum zu ermöglichen, selbst zu entscheiden, wann sie sich konfrontieren, ist ganz was Wesentliches. Ihnen erklären, ihnen offen begegnen, ihre Fragen zu beantworten, ihnen eine Zuwendung und Hoffnung geben, ihnen vor allem was zuzutrauen, Normalität und Struktur zu geben, das ist das Wesentliche, auf das es eigentlich ankommt. Gleichzeitig Erinnerungshilfen, was ist Erinnerungshilfe? Im Grunde sagen wir zu den Kindern, weißt, wenn jemand gestorben ist, dann ist es ganz wichtig, dass man sich an den erinnert. Manche Erinnerungen, die haben wir nur für uns selber und manche Erinnerungen, die sind für unsere ganze Familie. Da haben wir alle gemeinsam. Und das ist wichtig, dass man sich gemeinsam erinnert. Das ist aber auch wichtig, dass man seine eigenen persönlichen Erinnerungen hat. Für die persönlichen Erinnerungen geben wir oft so Erinnerungsboxen. Das heißt, eine Box, wo man Erinnerungsgegenstände reintun kann für die persönliche Erinnerung. Wir sagen auch, was erinnern tut aber manchmal auch weh. Es ist manchmal so, dass man eigentlich, weil es so weh tut, die ganzen Erinnerungsstücke, die man hat, am liebsten wegschmeißen würde. Man will sie nicht mehr sehen, man kann sie gar nicht mehr sehen. Nimm dann deine Box und tu sie am besten in den Schrank ganz hinten rein, tu sie verstecken, aber schmeiß es nicht weg, weil es kann sein, dass nach einer gewissen Zeit du das wieder sehen willst und dann willst du es wieder haben. In Familien, gerade geht es beim Erinnern vor allem darum, dass auch die ganze Familie sich gemeinsam darauf einigt, dass Erinnern eben manchmal weh tut und dass nicht alle gleich sich erinnern müssen. Wir haben zum Beispiel eine Familie, da haben wir zwei Kinder, da ist der Papa gestorben. Das eine Kind will unbedingt das Bild vom Papa auf dem Nachtkastel haben. Das andere Kind haltet es nicht aus, das ist ihm zu viel. Jetzt muss man in der Familie zum Beispiel mit der Mutter gemeinsam verhandeln wir mit den beiden Kindern, wo das Bild vom Papa hinkommt, dass es beide Kinder aushalten. Da muss ich aber beiden erklären, was erinnern tut weh. Für manche ist es besser, wenn sie ein bisschen einen Abstand haben und für manche ist es, die mögen es näher. Wir müssen in der Familie für diese gemeinsame Erinnerung einen Raum finden, wo es alle gut aushalten. Und das ist etwas, was oft vernachlässigt wird. Oder, was ich sehe, zum Beispiel in der Familie ist der Vater gestorben, die Mutter hält jetzt nicht aus, seine Kleider im Schrank zu haben. Das heißt, sie nimmt einfach alle Kleider und alles und tut es weg. Für die Kinder absolute Katastrophe. Wenn man nicht gleichzeitig dann schaut, dass die Kinder zumindest die Chance kriegen, sich nur Gegenstände auszusuchen, dass man die Sachen vielleicht nicht gleich wegschmeißt, sondern in Kisten verpackt und auf den Dachboden tut, dass man schaut, dass alle in der Familie eine Chance kriegen. Und oft kriegen die Kinder da eben in der Situation überhaupt keine Chance. Und beobachten, das Kind gut im Auge behalten, vor allem bei Jugendlichen, dass man ihnen auch sagt, wir haben zum Beispiel einen 14-Jährigen, was typisch für Jugendliche ist, die reden mit ihren Erwachsenen nicht. Sie reden ja mit den Gleichaltrigen. Jetzt rufen uns Eltern oft an und sagen, ich habe das Gefühl, mein Jugendlicher, dem geht's schlecht, der redet nicht mit mir. Und auf die Frage dann oft, redet er nur mit Ihnen nicht oder redet er mit seinen Freunden auch nicht, sagen sie oft, nein, mit seinen Freunden redet er schon, nur mit mir redet er nicht. Dann ist eigentlich schon einmal relativ viel gut. Das Nächste, was dann oft ist, warum reden die Jugendlichen nicht? Unter anderem auch deswegen, wenn die Eltern dann dauernd fragen, weil sie Angst haben, sie müssen über das Ereignis selber reden. Und das mögen sie nicht. Das heißt, wir sagen dann oft zu den Erwachsenen, sagen sie ihm, er muss überhaupt nicht über das, was passiert ist, mit ihnen reden. Er muss ihnen nur sagen, dass es ihnen gut geht, weil sie sich Sorgen machen. Ein 14-Jähriger, der erlebt hat, wie sein Freund sich umgebracht hat, der hat ihn aufgefunden und hat ihn selber noch reanimiert, der redet danach mit seinen Eltern nicht drüber. Und die machen sich fürchterliche Sorgen, dass er nicht mit ihnen drüber redet. Wir sagen, sagen Sie ihm, er muss ihnen gar nicht erzählen, was passiert ist, er muss ihnen nur ein Zeichen geben, dass es ihm gut geht, weil sie sich Sorgen machen. Am Tag drauf, nachdem sie das gesagt haben, tut er ihnen beim Frühstück einen Brief hinlegen und da steht drinnen, dass es ihm gut geht. Das heißt, sie müssen einfach bei Jugendlichen ihnen eine Möglichkeit geben, einen Ausdruck zu finden und ihnen erklären, sie wollen eigentlich nur wissen, wie es ihnen geht, aber sie müssen ihnen nicht alles erzählen. So, ich springe da jetzt kurz drüber. Vielleicht noch kurz zu den Grundannahmen und dann gehen wir zu den Jugendlichen und sind auch schon am Ende. Erschütterte Grundannahmen sind kein Zeichen, dass die Kindheit jetzt vorbei ist. Erschütterte Grundannahmen heißt ja, die Kinder stellen dann, wenn man sie lässt, stellen sie Fragen, die sagen, dass sie die Welt nicht mehr so sehen wie vorher. Und viele Erwachsene haben dann das Gefühl, jetzt ist die kindliche Welt vorbei. Ja? Eine Mutter nach 9-11, nach dem Ereignis, hat gesagt, das ist das erste Mal im Leben, dass meine Kinder sich dieselben Fragen stellen wie ich. Das heißt, auf einmal haben Kinder Fragen, wo man denken, hoppala, das ist keine Kinderfrage mehr. Gleichzeitig ist es aber immer noch eine Kinderfrage. Es ist kein Zeichen, dass die Kindheit vorbei ist. Es ist immer noch eine Frage, die vor dem Hintergrund gestellt wird, einer kindlichen Welt. Die aber heißt, sie müssen eine neue Grundannahme aufbauen. Wichtig ist, dass man sich traut, gemeinsam Antworten zu suchen und zugeben, dass man was nicht weiß. Man muss nicht auf alles Antworten haben. Dass man keine Scheinsicherheit gibt, dass man Restunsicherheit lässt. dass wir uns einfach gemeinsam mit dem auseinandersetzen, dass man Zeit gibt, dass man Wiederholungen aushaltet und dass man Sicherheit gibt durch Alltag. Ein Beispiel oder einige Beispiele dann nur kurz. Das Beispiel mit dem Baum. Wir haben einen Neunjährigen, der erlebt, wie der Nachbar sich umbringt. Der ist in sein Zimmer und der Nachbar springt vorbei. Und zwei Wochen drauf geht er mit der Mama im Wald spazieren und die Eltern dürfen uns dann immer anrufen die Mutter ruft dann an und sagt, stellen Sie sich vor, was er jetzt wieder gefragt hat. Da waren wir im Wald spazieren und auf einmal sagt er zu mir, Mama, es könnte uns doch jederzeit ein Baum auf den Kopf fallen. Und dann habe ich im ersten Moment den Impuls gehabt, gehen wir doch hin zu den Bäumen und rütteln und schauen, wie sicher die stehen. Aber dann ist mir eingefallen, was sie gesagt haben, gehen wir nicht so auf Scheinsicherheit, sondern lassen wir uns ein auf die Frage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, das stimmt, du hast recht. Aber was tun wir jetzt? Sollen wir heimgehen und uns in der Wohnung einsperren? Dann überlegt er kurz und sagt, nein, da kann uns ja die Decken auf den Kopf fallen. Das lässt man dann einfach stehen. Das kann man auch stehen lassen. Oder ein anderes Kind, das ein Gewaltereignis erlebt hat, der Täter kommt ins Gefängnis und sie stellt dann die Frage, Mama, bekommt jetzt der Mann nur Wasser und Brot im Gefängnis? Und die Mutter auch wieder erinnert sich, dass ich ihr gesagt habe, sagen Sie die Wahrheit, wenn es irgendwie geht. Sie sagt, nein, das ist nicht wie im Märchen, bei uns bekommen die Leute schon richtiges Essen im Gefängnis. Und dann sagt sie, die Kleine sagt dann, aber keine Spaghetti. Und dann sagt sie, okay, keine Spaghetti. Das passt dann. Oder wird die Mama jetzt auch sterben? Was oft eine Frage ist, vor allem von Schulkindern, wirst du jetzt auch sterben? Was sagt man da? Nein, die Mama kann nicht sterben. Kann ich nicht. Ja, die Mama wird auch sterben, ist auch nicht so günstig. Aber vielleicht zu sagen, jeder Mensch stirbt irgendwann einmal. Aber meistens sterben die Leute erst, wenn sie älter sind. Und meistens sterben sie erst, wenn sie alt sind. Oder wenn sie krank sind. Die Mama ist aber nicht krank, die Mama ist gesund. Das heißt, die Chance, dass die Mama jetzt stirbt, ist nicht wirklich groß. Gleichzeitig aber heißt es, dass man meistens bei den Kindern auch noch eine gewisse Sicherheit einführen. Was kann ich denn tun, dass du weniger Angst haben musst? Den Kindern klar zu machen, man kann die Angst nicht ganz wegmachen, aber man kann was machen, dass man weniger Angst hat. Und das kann jetzt sein, dass das Kind zum Beispiel will, dass es in der Schule das Handy angeschalten lassen darf und dass es die Mama in der Pause anrufen darf. Oder dass die Mama zum Doktor geht und der Doktor auf den Zettel aufschreibt, dass die Mama gesund ist. Oder dass die Mama jedes Mal, wenn sie ins Auto einsteigt, danach, wenn sie gut ankommen ist, anruft und sagt, sie ist gut ankommen. Das heißt, dass man auch da dem Kind eine Chance lässt, was zum einen akzeptieren bestimmte Dinge, aber zum anderen auch eine Chance lässt, ein bisschen weniger Angst zu haben. Gut. Und jetzt gehen wir zu Jugendlichen. Was ist bei Jugendlichen typisch? Sie sind besonders anfällig für Desillusionierung. Man muss sich Zeit nehmen für die Auseinandersetzung mit Themen. Sie nutzen ihre Peergroup und sie brauchen vor allem viel mehr Kreativität. Wenn man Hilfsmittel nutzt, zur Emotionsregulierung haben wir ja die Möglichkeit Bücher, wir haben Geschichten, wir haben Spiele, wir haben bei Jugendlichen dann oft Musik, Musiktexte, Gedichte, vor allem die Mädchen verwenden gern Gedichte. Ab dem Jugendalter ist Kreativität eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man diese Methoden einführt, auch im Kindesalter natürlich schon. Bei den Geschichten und Büchern sagen wir immer, die Bezugspersonen sollen nicht Bücher so auswählen, dass sie genau die Geschichte abbilden, die das Kind erlebt hat. Jetzt ist zum Beispiel die Mama an Krebs gestorben und dann muss das Kind nicht unbedingt ein Buch haben oder eine Geschichte, wo genau die Mama an Krebs stirbt. Sondern oft genügt es, wenn es ein Buch ist, wo von mir aus der Papa vom Bär stirbt. Ja? Wichtig ist, dass das Thema drinnen ist. Aber es muss nicht zu nah sein. Wenn es zu nah ist, ist es oft für die verbleibende Bezugsperson fast unerträglich, das zu lesen, weil die muss selber dauernd weinen, wenn sie es liest. Das ist dann für alle Beteiligten nicht günstig. Und fürs Kind selber ist es auch oft zu nah. Das heißt, meistens schauen wir, dass wir mit einem Thema anfangen, ein bisschen weiter weg sind vom Thema und dann vielleicht in die Nähe gehen und das Kind immer selber entscheiden lassen, wie nah es überhaupt ran will an dieses Thema. Bei den Geschichten geht es gleich, beim Spielen ebenfalls. Beim Nachspielen, wenn das Kind das Ereignis nachspielt, geht es primär darum, dass man mit dem Kind den Handlungsbogen schließt. Das heißt, ein Kind, das was Dramatisches nachspielt, ein dramatisches Nachspielen ist kein normales Spielen. Da spielen die Kinder so wie zwanghaft das Ereignis nach. Gell? Und wenn sie es so zwanghaft nachspielen, findet es meistens kein Ende. Wir haben das oft auch bei gewalttraumatisierten Kindern oder chronisch traumatisierten Kindern. Die spielen zum Beispiel mit der Puppe, auf einmal reißen sie der Puppe in den Arm aus und dann fliegt die Puppe in die Ecken und dann spielt man irgendwas anderes. Ich merke, das macht dem Kind keinen Spaß. Es spielt immer wieder zwanghaft dasselbe nach und der Handlungsbogen geht nicht zu Ende. Wichtig ist da, dass die Bezugsperson das aufgreift und schaut, dass der Handlungsbogen zu Ende geht. Das heißt, die Puppen, die den Arm verliert, vielleicht, dass die verbunden wird, dass sie ins Krankenhaus kommt und so weiter. Aber man muss immer schauen, dass das Kind mitspielt. Wir haben zum Beispiel einen Vierjährigen, dessen Vater verstorben ist, der spielt dann immer mit der Ritterburg, spielt er immer König und Königin, ich muss die Königin sein, er ist der König. Und der König, der kraxelt immer auf den hohen Turm, zack, fliegt er runter. Ich muss als Königin dann schreien, Hilfe, mein Mann, was ist dir passiert? Und ruft die Rettung, dann kommt die Rettung, dann lädt man ein in die Rettung, dann fährt das Rettungsauto, fährt um die Kurven, dann hauzen wieder aus der Kurven, zack, ist er schon wieder verunglückt. Dann nehmen wir wieder, dann kommt wieder die Rettung, dann fahren wir ins Krankenhaus, dann holen wir den Rettungshubschrauber, dann kommt der Hubschrauber, ein in den Hubschrauber, dann zack, fliegt er wieder runter. Und so geht es ununterbrochen. Das heißt, Handlungsbogen zu Ende führen heißt, soweit das Kind mitmacht, den Handlungsbogen zu Ende führen und schauen, dass dem Kind das einen Spaß macht. Das Kind fängt dann, er spielt ein halbes Jahr in der Therapie mit mir dieses Spiel, bis es dann zu Ende gespielt ist. Und wesentlich ist, ich gehe immer so weit mit ihm, wie es ihm Spaß macht. Er fängt unglaublich an zu lachen, er findet es wahnsinnig toll. Die Mama, die Königin, muss deswegen immer so heftig reagieren, weil in der Situation die Mutter nicht emotional reagiert hat und er sie auch beschuldigt, dass sie das nicht gemacht hat. Und deswegen muss ich im Spiel immer wahnsinnig emotional sein. Das heißt, je nachdem, was passiert ist, wenn man das weiß, tut man sich noch viel leichter im Mitspielen. Und jetzt zum Schluss, ganz am Schluss, noch ein Beispiel für Jugendliche. Etwas, was für Jugendliche ganz wesentlich ist im Nachbearbeiten, ist oft Musik und Musiktexte. Ich nehme jetzt den Text von Eric Clapton. Das ist ein Musiktext, den der Eric Clapton geschrieben hat, nachdem sein Sohn verunglückt ist. Einige von Ihnen werden den auch kennen. Nur als Demonstration für etwas, was für Jugendliche gut ist und was man oft nicht gut kennen, ist für Jugendliche was Gescheites finden, weil wir da oft zu kindlich daherkommen mit den Beispielen, die wir ihnen, oder mit den Möglichkeiten, die wir ihnen geben. Gut.
Fertig.